Ja, schaffe in mir ein reines Herz nach deiner Ehre. Das ist auch der Inhalt der Predigt. Die klingt wahrscheinlich nicht so harmonisch und mit den tiefen Gefühlen. Aber es ist der Predigttext aus unserer fortlaufenden Bibelbetrachtung am Mittwoch. Wir sind im Petrusbrief und wir werden heute den Abschnitt lesen, Kapitel 4, 1. Petrus, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Können die Elberfelder Übersetzung nutzen, ja. In der Ausarbeitung der Bibelarbeit für die Bibelstunde hatte ich schon diesen freudigen Gedanken, das mal in eine Predigt mit zu beleuchten oder in eine Predigt im Gottesdienst auch diese Gedanken weiterzugeben. Und jetzt ergab sich die gute Gelegenheit heute. Einerseits dachte ich, ob das diese schwere Kost für die Urlaubszeit angemessen ist. Aber wir haben ja gesagt, wir sind erholt. Wir können in der Erholung auch diese Worte der Heiligen Schrift jetzt vielleicht gut besser folgen. Es ist der Abschnitt mitten in einem größeren Abschnitt. Das wissen wir jetzt so aus der Bibelbetrachtung an den Mittwochen, dass es ist im Petrusbrief sozusagen ein Herzstück im ersten Petrusbrief, der Gedanke der Lebensführung der gläubigen Menschen. Wie sollen wir als gläubige Menschen unser Leben führen? Und dieser Text ist eingebettet in diesem großen Gedanken. Und es geht auch um die Lebensführung. Und das Gute ist ja an der Bibel, dass sie uns nicht nur sagt, so, das musst du machen, sondern sie sagt auch, wie, wo wir die Kraft nehmen können, und wie das geschieht, wie das vonstatten geht, wie wir auch eine gute Erfahrung in der Nachfolge erleben können. Der Kernvers, wir werden uns das jetzt einmal den Abschnitt ganz lesen, von 1 bis 6. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so waffnet euch, ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen verbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Gottesdiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitläuft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündet worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Der Kernvers ist der Vers 2, in dem es heißt, um die im Fleisch, das heißt in die Zeit unseres Lebens, noch übrige Zeit, nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Das ist ein wiederkehrender Gedanke im ganzen Evangelium. Es gibt keine Rettung, Heil, Leben in Gott, in dem nicht das angesprochen wird, die Lebensweise der gläubigen Menschen, wird immer wieder erwähnt, auch hier. Petrus hat das auch im Anfang, als er diesen Gedanken einleitete und der sich zieht von Kapitel 1 bis Kapitel 4, die Lebensführung der Gläubigen, genauso mit diesen Worten eingeleitet. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Und so wiederholt er diesen Gedanken, das lesen wir auch bei den Aposteln in den Schriften des Evangeliums immer wieder neu wiederholt. Wir werden uns diese drei Verantwortlichkeiten der Gläubigen hier anschauen in der christlichen Lebensführung. Er beginnt mit dem Gedanken, dass er sagt, die Leiden des Christus, die sollen euch auch, das wird eins sein von den Waffen, mit denen wir uns bekleiden können, damit wir in diesem Kampf um die Reinheit des Lebens, um ein Leben nicht nach den Begierden, die in uns da sind, leben, sondern nach dem Willen Gottes leben zu können, sind eine Bereitschaft, nach Gottes Willen zu leiden, ein Schritt dazu. Das ist hier in diesem Text ein Weg dazu, um diesen Sieg über die Sünde zu führen. Wir sollen uns mit diesem Gesinnung bewaffnen und dem Willen Gottes nachleben. Diese drei Verantwortlichkeiten wollen wir uns hier in diesem Text anschauen. Die Verse 1 und 6 haben den gleichen Grundgedanken. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so waffnet euch mit derselben Gesinnung. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündet worden, Vers 6, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Dieses gerichtet werden bedeutet hier, es waren Märtyrer, höchstwahrscheinlich. Das heißt, sie sind um des Glaubens willen, haben sie gelitten. Sie sind im Fleisch gerichtet worden. Das heißt, vielleicht war es sogar ein gewaltsamer Tod, was diese Menschen erlebt haben. Aber er sagt, es hat geistliche Frucht gebracht. Es war bei Jesus Christus genauso. Er erlitt Leiden um Gottes Willen bis zum Tod. Aber es hat geistliche Frucht gebracht. Also diese beiden Gedanken, Vers 1 und 6, die betten das zusammen, die halten das zusammen. Er kommt noch einmal darauf in Vers 6 und sagt, das ist doch bei den Menschen so. Bei den Gläubigen, die vor euch gelebt haben, die haben das so erlebt. Die haben Leiden auf sich genommen und haben aber eine geistliche Frucht davon getragen. Waffnet euch mit diesem Gedanken. In einem Krankenhaus besuchte ein angehender Pastor, er war noch in seiner Vikariatzeit, einen Kranken. Und der Mann hatte schwer zu leiden. Er war aber auch schwerhörig. Und nach kurzen Erkunden, wie es ihm dann geht, und seine Ehefrau war noch dabei, hatte ihm gerade besucht, den Kranken, dann hat der junge Student oder der junge Pastor den Kranken mehr ausgefragt über seine Krankheit und ihm da ein paar Ratschläge gegeben, wie er noch wie was vielleicht besser für sich gestalten, organisieren kann. Und der verstand das gar nicht von seiner Schwerhörigkeit her. Und dann fragte seine Frau, was hat er gesagt? Und sie übersetzte das auf ihre Art. Sie sagte, mein lieber Franz, der Herr hat gelitten und wir sollen es auch. Das hat er gesagt. Sie wollte ihn mit diesem Wort ermutigen. eine Bereitschaft zu haben, Leiden anzunehmen nach Gottes Willen. Es ist natürlich nicht das, was wir leicht und gerne tun. Aber er sagt hier in diesem Text, dass die Leiden Christi, und das war ja auch das Thema davor, nicht nur einen sichtbaren Bereich haben, sondern auch einen unsichtbaren. Das Leiden nach Gottes Willen auch etwas bewirken, was wir so gar nicht einschätzen können. Und er hat hier noch einmal das erwähnt und gesagt, der im Fleisch gelittene Jesus Christus hat ja mit deiner Sünde abgeschlossen. Dadurch ist ja deine Sünde zum Abschluss gekommen. Meine Sünde ist dadurch zum Abschluss gekommen. Das ist eine geistliche Frucht von den Leiden von Jesus Christus. In Christus sind meine Sünden zum Abschluss gekommen. Nicht alles Leiden ist natürlich nach Gottes Willen. Wir wollen das gar nicht so jetzt überbetonen. Aber weil das gerade in diesem Text so immer wieder schon von Kapitel 3 behandelt wird und weil wir uns so schwer unter Leiden stellen, ist es wahrscheinlich doch wichtig, das mit Nachdruck immer wieder neu zu erwähnen. Die Leidensbereitschaft ist der Sieg auch über das Fleisch. Das ist etwas, was wir in unserer geistlichen Wertung und Wahrnehmung auf einmal anders werten, unser ganzes Leben, was ist wichtig und was ist unwichtig. Deswegen wollen wir jetzt nicht Leiden verherrlichen. Es geht eindeutig darum, dass er hier sagt, es ist gut zu leiden, wenn Gott es will, dass wir das dann auch wollen. Und das ist ja vielleicht auch der Gedanke, der nicht immer so einfach ist für uns zu erfahren. Aber wir haben einen lebendigen Gott. Und das ist ja auch, was man erfährt durch die Gemeinschaft mit ihm, durch das Gebet, durch Gottes Wege, uns Menschen was deutlich zu machen, dass wir das erkennen. Und wenn wir das verstanden haben, dann werden wir vielleicht auch die Möglichkeiten nutzen, uns von Leiden frei zu machen, wenn das jetzt nicht nach Gottes Wille ist. Und wir wissen ja, dass Gottes Segen Liebe bedeutet, Leben bedeutet, Freude bedeutet. Es ist ja nicht eine Verherrlichung der Leiden. Aber es gibt Leiden, die sind unumgänglich. Und das will Petrus hier sagen. Er sagt, der Christus, der gelitten hat, der hat ja mit unserer Sünde abgeschlossen. Und das ist ja auch der Gedanke, wie wollen wir die Sünde überwinden? Wie wollen wir wie wollen wir leben, damit die Sünde uns nicht beherrscht? Die Begierden uns nicht beherrschen. Und er sagt hier, umgürtet die Gesinnten, die eure Gesinnung mit Gnade. So beginnt der Petrusbrief. Füllet eure Gesinnung voll mit Gnade und füllet eure Gesinnung hier mit der Bereitschaft zu leiden. Und deswegen ist das eine Erfahrung von Gottes Kindern, die ist so wertvoll, dass wir die immer wieder neu auch in der Gemeinde Jesu erleben können. Ich glaube, dass es oft lange Wege sind, bis wir Gottes Weg annehmen, erkennen, verstehen. Und auch den Frieden darüber finden. Das ist nicht alles nicht selbstverständlich. Leiden sind nicht gleichmäßig verteilt auf Menschen. Sie sind oft unerklärlich verteilt auf Menschen. Und der sagt hier, es ist so wichtig, dass wir, wenn wir das erkennen, das ist nach Gottes Willen, dass wir bereit sind, sie anzunehmen. Der Glaube tröstet, weil im Glauben finden wir Antworten. Wir finden Antworten etliche Mal nicht den letzten Sinn, aber immer in dem liebenden Gott. Da ist immer die Antwort da. Die etliche Mal bleibt auch nur diese Antwort. dass unser Vater im Himmel ein liebender Vater ist. Und wenn er mir das so zumutet, dann will ich das so leben. Schicksal, Glaube, finde ich, ist grausam, ist schlimm, ist beängstigend, dass alles, was geschieht und passiert, zufällig ist und alles nicht Sinn hat, in der Hand Gottes geborgen zu sein, ist ein ganz anderer Halt im Leben. Da können Gottes Kinder so viel erzählen, von getragen werden, von getröstet werden, von der Hand Gottes, die uns einfach durchgetragen hat. Und dass es nicht sinnlose, unnötige Leiden sind. Wir sollen gegen den Feind uns waffnen. Seid gewaffnet mit diesen Gedanken, dass die Leiden auch viel verborgene Kräfte haben, geistliche Kräfte haben, so wie Jesus die Sünde überwunden hat. Wir werden noch kurz darauf uns Gedanken machen, wie sich das auswirkt auf unser Leben. Aber gegen den Feind gewaffnet sein ist hier in diesem Text indirekt sehr deutlich. Die Absicht des Bösen, des Satans, der wirklichen Person des Bösen, ist eindeutig. Aber wir sollen uns eins merken. Wir Menschen sind nicht das Hauptziel, gegen wem der Satan sich gerichtet hat. Das Hauptziel, gegen den er gekämpft hat von Anfang an, ist der Messias Gottes. Das war Jesus. Ihn wollte er aufhalten, vernichten, das nicht möglich machen. Wir sind einzelne Menschen, die jetzt nicht so in dieser direkten Konfrontation als Hauptagierende dastehen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht angegriffen werden. Wir lesen ja in der Bibel, dass der brüllende Löwe geht und sucht, wen er verschlingen kann. Aber das ist doch gut, Geschwister, dass er nicht einfach wahllos jeden Treffenden verschlingen darf, sondern er sucht, wo gibt es diese Möglichkeit, wer gibt mir den Bereich dazu. Spurgeon hat mal so eine Geschichte erzählt von einem sehr frommen Jungen, der sich von allem fernhielt, von allem, was ihm sein Gewissen oder seine Erziehung und seine Vorstellung vom Bösen im Herzen sagte. Und dann ist dieser junge Mann mal an einen Ort gegangen, der war reine weltliche Gesellschaft. Da war eine reine weltliche Vergnügsamkeit. Und da hat der Teufel ihn genommen, hat ihn geholt, hat ihn in seine Bann gezogen. Und einer von den, es ist ja eine Fabel jetzt, es ist ja ein Bildgespräch, von den Verantwortlichen aus seinem gläubigen, frommen Kreis, der geht zum Teufel und sagt, wieso hast du das gemacht? Du hast ja kein Anrecht auf ihn. Er gehört ja dir nicht. Dann hat er gesagt, dann muss er sich nicht auf meinem Gebiet bewegen. Er war ja jetzt in meinem Gebiet, hier herrsche ich. Und dann kann ich ihn auch nehmen. Es hat schon eine große Verantwortung, haben wir in diesen Fragen und werden auch massiv angegriffen. Aber wir sollen wissen, es war die Absicht und die eigentliche Ausrichtung der bösen Kraft ist, das zu verhindern, dass der Messias Gottes in diese Welt kommt und uns Menschen rettet. Und das war auch der Text davor. Und deswegen ist Jesus in die Unterwelt gegangen und hat da all diesen Mächten, die da in der Gefangenschaft sind, gefallenen Engeln, das gezeigt und gesagt, ich bin da, ich bin der Retter, ich bin der Messias, ich habe diese Welt erlöst. Sie sollen es alle wissen, sie sollen es alle hören. Er ist der rettende Heiland. Gegen ihn wollte sich der Satan stellen. Ihn wollte er aufhalten. Ihn wollte er vernichten. So musste der Abel sterben. So hat er das Volk Israel so verleitet, dass sie so gesündigt haben, dass der Zorn Gottes über das Volk gekommen ist. Das waren aber alles Absichten, den Messias Gottes den Weg zu verbauen, ihn zu verhindern, uns Menschen zu erretten. Aber auch in dem, dass er uns versucht. Vielleicht noch eine Geschichte von Spurgeon, dass er sagt, vielleicht hilft uns das auch. Kinder sprechen etliche Mal Glaubenswahrheiten aus, auf die wir in unserer tiefen Überlegenheit gar nicht kommen. Ein Junge hatte sich bekehrt in der Sonntagsschule und der Lehrer, der hat ihm danach, eine kurze Zeit danach mal gefragt, sagt der Teufel dir nicht zwischendurch mal, dass du kein Christ bist? Ja, hat er gesagt, das tut er zuweilen, etliche Mal sagt er mir das. Und was machst du dann? Da sagte der Junge, ich sage ihm dann, das geht dir gar nichts an, ob ich Christ bin oder nicht. Vielleicht können wir das auch mal mit unserem Herrn Jesus ausmachen, nicht mit dem Satan, dass wir uns gar nicht so viel mit ihm einlassen. Wir haben den Herrn Jesus und diese Waffe, die wir jetzt anziehen sollen, und um diesen Kampf zu bestehen, die ist eine Waffe des Geistes. Bewaffnet euch mit dem Sinn der Gnade, hat Petrus gesagt. Bewaffnet euch mit dem Sinn der Bereitschaft zu leiden. Und der Böse wird euch nicht antasten. Und wir sollen nach dem Willen Gottes leben. Das war der Gedanke, der eigentliche Kerngedanke. Diese Gesinnung wird uns helfen dabei, nach dem Willen Gottes zu leben und nicht nach den Begierden der Menschen. Begierde, übersetzt mit einer Beschreibung ungefähr so, wenn wir in dem tiefen Wünschen, uns selber was Gutes zu tun, uns selber zu befriedigen, uns nicht entsagen von dem, was wir gerade sehr tief verlangen. Und deswegen ist es auch so schwierig, das etliche Mal zu entscheiden. Es gibt ja auch viele Dinge, die wir begehren und die gut sind, die wir auch nachstreben, die wir auch erfüllen wollen. Und deswegen, ob das Begierden sind, die böse sind oder uns gegen Gott sind, das offenbart sich immer in dem, vielleicht auch in dem Text, den wir weitergelesen haben, sind hier einige böse Begierden beschrieben worden, die in unseren Innersten des Menschen sind. Und die sollen wir zähmen. Und das ist gut, dass wir hier Worte haben in der Heiligen Schrift, die uns Menschen so mitnehmen in diese Verantwortung. Und mitnehmen in diese Verantwortung, dass wir uns selber nicht immer erklären, das können wir gar nicht. Sondern hier werden wir schon sehr direkt angesprochen. Wir sollen die übrige Zeit unseres Lebens nicht den Begierden der Menschen nachleben, nicht unseren eigenen Begierden nachleben, sondern dem Willen Gottes nach. Und hier gibt es in der Bibel so viele Hilfen für uns. Ich will aber auch wieder allen Mut machen, die vielleicht in diesem Kampf sehr frustriert sind, dass wir fast zu einer Bitterkeit gegenüber Gott kommen und sagen, ich bemühe mich, ich will, ich setze alles dran, das klappt nicht. Der interessiert sich einfach nicht für mich. Der lässt mich einfach hängen. Ich komme hier nicht weiter. Geschwister, es ist kein Rezept, dass wir jetzt einmal wie eine Arznei trinken und ja, jetzt mir gut und jetzt ist alles in Ordnung. Es ist Leben, es ist so vielseitig. Wir nehmen in einem kurzen Durchlauf einfach mal ein paar Gedanken, die uns hier helfen in diesem geistlichen Kampf, dass wir den Kampf nicht aufgeben, auch wenn wir Niederlagen erleben. Etliches, sagt Paulus, müssen wir einfach wissen. Und das hilft uns schon in diesem geistlichen Kampf. Es ist nicht alles, aber es ist wichtig. Was sollen Gottes Kinder wissen? Sie sollen wissen, dass sie mit Jesus mitgekreuzigt sind. Dass er sagt, eigentlich hat über dich keine Sünde das Recht, sie hat keine Macht über dich. Das ist die geistliche Wirklichkeit. Wir fühlen die vielleicht nicht. Aber er sagt, das ist die Tatsache. Rechne damit, du bist gestorben am Kreuz. Du bist tot für die Sünde. Das sollen wir wissen. Wir sollen andererseits es unterscheiden, ob das, was wir jetzt begehren, etwas ist, was eine wirkliche Fürsorge ist für unser Leben und ob es eine Begierde ist. Das sollen wir lernen zu unterscheiden. Da müssen wir nicht alles in einem werfen und auf einmal alles für gut heißen, was ich begehre, oder alles verwerfen, was ich begehre. Es ist vielseitig, es ist Leben, es ist Gott, der ist lebendig. Zu ihm kommen wir im Gebet, ihn suchen wir im Wort, ihn suchen wir in unserer Lebensgestaltung. Petrus sagte am Anfang, es ist eine geistliche Übung, sich einfach mal in der Enthaltsamkeit zu üben, in ganz kleinen Dingen zu üben, wie kann ich mich enthalten? Geht das oder nicht? Und das ist dann, dass es nicht frustrierend für uns ist, dass wir nicht damit zum Erliegen kommen und sagen, ich wollte so heilig. Ich wollte hier einen Gedanken mit hineinnehmen, der hier, glaube ich, eine große Gefahr birgt. Wenn das Gute und Richtige zum Falschen wird. Und diese Menschen haben wir wie im Neuen Testament. Eigentlich sind das unsere Freunde, glaube ich, im Neuen Testament, die Pharisäer. Die sind unsere Freunde, weil das waren die Gruppe Menschen, die nahmen das Wort Gottes ernst. Die haben sich ernstlich bemüht. Die waren ganz ernste Menschen. Und das ist ja auch, was wir sagen, das kennen wir doch, das wollen wir doch auch. Was ist bei diesen Menschen passiert, dass Jesus doch immer wieder die Finger drauf legen müsste und sagen müsste, Leute, so nicht. Hier habt ihr etwas falsch verstanden, hier habt ihr etwas falsch gemacht. Und somit, glaube ich, ist das auch für uns eine ganz große Gefahr. In diese Bestreben nach ganz richtig, im Bestreben nach ganz heilig, im Bestreben, das wirklich von ganzem Herzen fromm zu machen, dass uns hier etwas unterlaufen kann, dass wir das gar nicht merken. Und das ist, was uns dann sehr frustriert, was uns dann sehr auf einmal aus der Bahn wirft und wir hier gar nicht mehr verstehen, was war denn jetzt falsch in meinem Bemühen, in meinem Verlangen, heilig zu leben? Ich denke, ein Bereich ist der Vergleich mit der bösen Welt. Der ist ja sichtbar, der ist ja da. Und wenn wir dann so das vergleichen, dann schneiden wir doch gut ab als gute Christen und sagen das nicht, weil das ziemt sich nicht, aber vielleicht merken wir das gar nicht, wie wir anfangen, so zu denken. Dass wir denken, ja, eigentlich schneiden wir doch gut ab. Wir sind doch gute Menschen. Wir sind doch die Guten und die sind doch die Bösen. Aber diesen Gedanken hat Jesus nie unterstützt. Sicher ist die und wir biblisch. Und wir sollen uns unterscheiden von der Welt. Christen haben in der Regel eine gute Moral, ein gutes moralisches Leben. Aber das verleitet uns dann anzuerkennen, dass in unserem Inneren genauso viele böse Begierden sind wie in den anderen Menschen. Dass die vorhanden sind, dass wir die gar nicht ausrotten können, dass die doch da sind. Nur, das wollen wir nicht zugeben. Wir verleugnen das, wir tun das, als ob es das nicht gibt. Und dann merken wir nicht, was Jesus den Menschen seiner Zeit sagte. Prüf nicht nur deine Taten, sondern auch deine Beweggründe, deine Motive, das, was du denkst, das, was in deinem Innersten verborgen ist, was du dir vielleicht selber nicht mal zugibst, deine Abgründe, Neigungen und Motive. Wenn wir das mal ehrlich vor uns selber zugeben, dann werden wir geschützt vor diesen falschen Entwicklungen. Unsere Frömmigkeit, die soll uns einfach nicht blenden. Und dazu, glaube ich, demütigt uns die Gnade sehr hilfreich. Deswegen sagt die Bibel, wenn du aus Gnaden gerettet wirst, dann hast du keinen Ruhm. Und hier werden wir immer wieder zurechtgestellt. Und ich wollte hier nur sagen, wenn du ein gutes Merkmal ist, wann hast du zum letzten Mal in deinem Leben Buße darüber getan, dass du überheblich über Menschen gedacht hast, dass du andere verachtend bewertet hast, was die auch sind, was die auch getan haben. Aber uns steht das doch gar nicht zu. Wir haben doch kein Recht darauf. Es ist doch Gott der Richter über alles, nicht wir. Wann haben wir darüber Buße getan, dass wir über Menschen, ihre Frömmigkeit oder ihre Sünden, ihre Laster, ihr Charakter, ihr Denken, ihr Verhalten verachtend gedacht haben? Und das ist ein ganz großes Merkmal, dass die Sünde der Pharisäer in unserem Herzen Platz und Raum hat. Das war doch der Mann, der da stand und von Gutem berichten konnte. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe das. Und nicht so wie der. Das war doch die Sünde, die eigentliche. Deswegen lasst uns in diesem Kampf gegen die Sünde nicht uns verblenden lassen. Und so wie das im Höhelied steht, ich habe jeden Weinberg behütet, aber meinen eigenen, den habe ich vernachlässigt. Dass wir von dieser Selbstgerechtigkeit doch beschützt werden können in diesem Kampf der Frömmigkeit. Er hat hier einige Sünden erwählt, nicht nach dem Willen der Völker. Wir wissen, welchen Druck die Gesellschaft auf uns macht, Geschwister. Mit dem, dass sie da ist, wie sie lebt, mit dem, wie wir das zu spüren bekommen, wenn wir mal über unsere Ansichten sprechen. Und bis jetzt hat fast jedes junge Paar das berichtet. Wenn sie mal erzählen in dem Gespräch, dass sie bei der Arbeit das mitteilen, dass sie heiraten, dann bekommen die schon ganz großen Gegenwind, dass das gar nicht verstanden wird. Junge Menschen, was wollt ihr? Ihr habt noch alles vor euch, warum bindet ihr euch? Und wenn die jungen Leute dann auch sagen, wir warten mit dem Zusammenleben, bis wir geheiratet haben, da seid ja ihr ganz dumm, ihr seid ja ganz vom Mond und aus einer ganz anderen Zeit. Diesen Gegenwind bekommen wir doch von der Gesellschaft, und das sagt Petrus hier auch. Wundert euch nicht, wenn die euch nicht verstehen werden, wenn die sagen werden, warum läuft ihr nicht mit uns mit, so wie wir? Dann lasst uns daran denken, was er hier sagt. In welcher Hinsicht es auch sein wird, dass er sagt, tröstet euch damit, Und schaut nicht auf den Erfolg von hier und jetzt, denkt an die Zukunft. Sie werden Rechenschaft geben, dem, den man Rechenschaft geben muss. Und das wird so kommen. Tröstet euch mit der Zukunft. Das ist hier das Mittel, das er uns hier mitgibt. Ja, wir wollen uns mit Gottes Kraft stärken lassen und unseren Lebenslauf gehen. Und es ist möglich, es ist gut in der Gnade Gottes, dass diese Waffen an uns zu nehmen und zu sagen, bereit sein zu leiden, hat Petrus gesagt, wird eine ganz große Hilfe sein im Kampf gegen die Sünde. Ihr werdet euch damit gut rüsten, ihr werdet gut bewaffnet sein, wenn ihr das tut. Und sucht im Leben den Willen Gottes. Sucht ihn. Ob du fällst und wieder aufstehen musst, ob es schwierig ist oder nicht, aber sucht ihn, denn das hat Zukunft. Denn alles andere wird vor dem Gericht Gottes nicht bestehen. Aber wir haben in diesem Lauf des Lebens den lebendigen Gott. Ihn können wir folgen, mit ihm können wir leben. Ihn können wir anrufen als unseren Vater und nicht aufgeben, nicht frustriert werden, nicht unbemerkt in eine Selbstgerechtigkeit fallen. Dann bringt die uns Ärger und Zorn. Wir wollten doch so gute Fromme sein und das hat nicht geklappt. Und jetzt bin ich böse. Gottes Gnade wird uns ganz anders leiten auf diesem Wege. Und mit Freuden wollen wir diesen Weg des Glaubens gehen. Amen.